So, guten Abend alle zusammen. Schön, euch zu sehen oder auch nicht. Wer mich kennt, der weiß, ich bin meistens viel zu schnell unterwegs, um zurückzublicken. Ich bin immer einer, der nach vorne schaut. Aber dieses Jahr hatte ich echt viel Zeit, auch mal zurückzublicken oder immer wieder gezwungenermaßen Zeit, mal zurückzublicken. Und trotzdem will ich heute Abend eigentlich mehr auf das nach vorne Blicken eingehen. Wie wird das Jahr 2021? Was würdest du sagen? Also ich habe mal verschiedene Leute befragt und da ist mir so eine Tendenz wieder aufgefallen bei den Deutschen. Also je nachdem, welche Nation du fragst, die antworten da ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt mal nichts mit Nationen, aber die Optimisten, die würden sagen, ha, sicher besser. Die optimistischen Realisten, die würden sagen, hoffentlich besser. Die Realisten, die würden sagen, vielleicht besser. Die pessimistischen Realisten, die würden dann sagen, ha, ich glaube, es wird nicht besser. Und die absoluten Pessimisten, die würden sagen, wird sicher nicht besser. Was würdest du sagen? Wird 2021? Was ich gemerkt habe, ist, viele Leute benutzen ständig dieses Wort hoffentlich, wird es besser oder vielleicht. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, mit allem, was ihr erlebt habt im Jahr 2020, dieses Wort vielleicht, das sowieso schon so präsent war und es immer mehr gewachsen ist, weil wir Leute das immer mehr irgendwie vereinnahmen in unseren Lebensstil. So lassen wir uns mal alles offen, ha, vielleicht machen wir so, vielleicht aber auch so, vielleicht kommen wir, vielleicht aber auch nicht. Das hat Corona definitiv noch verstärkt. In vielerlei Hinsicht. Wir haben seit über einem Jahr versucht, ein Treffen mit guten Freunden auszumachen aus dem Schwarzwald. Wir haben das in Kalender eingetragen. Und dann jetzt 3 Tage, bevor das hätte stattfinden sollen, zwischen Weihnachten und heute eben, haben die geschrieben, ja, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn wir kommen, weil... Punkt, 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 Punkt. Und dann habe ich es zurückgeschrieben, ja gut, wenn das bei euch so aussieht, vielleicht sollten wir es dann eben auf das nächste Jahr verschieben. Und dann gesagt, ja, vielleicht sollten wir gleich einen Termin ausmachen, dann könnte es eventuell da was werden. Und da habe ich schon gemerkt, eigentlich schwätzen wir nur rum und machen keine Nägel mit Köpfen. Vielleicht. So ist unser Zeitgeist. Sich einfach mal nicht festlegen. Sich mal alles offen lassen. Und Corona hat es definitiv noch bestärkt. Aber was mich so fasziniert ist, dieses Wort vielleicht kommt in der Bibel auch oft vor. Aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Mit einer ganz anderen Ausrichtung. Und da will ich mich mal drauf einlassen heute mit euch und das ein bisschen anschauen, weil wir haben als Familie, wir lesen da manchmal so ein bisschen durch die Bibel durch, immer so Kapitel abends beim Abendessen, nicht jeden Tag, aber so halt, wie es klappt. Und da haben wir uns in den letzten Tagen durch den 1. Samuel durchgelesen. Und da will ich euch mal ein paar Sachen vorlesen. Da kommt immer wieder dieses kleine Wörtchen vielleicht vor. Und wenn da vielleicht vorkommt, dann geht es nicht darum, sich nicht festzulegen, sondern im Gegenteil, da hat man sich eigentlich total festgelegt. Da geht es um eine Gewissheit trotz großer Unsicherheit, wenn dieses Wörtchen vielleicht kommt. Und da geht es darum, Zusagen von dem lebendigen Gott und auf diese Zusagen sein Leben und sein Handeln zu gründen, alles auf eine Karte zu setzen, obwohl man nicht weiß, wie das Ganze ausgeht. Deswegen vielleicht. Und ich will euch da mal ein Beispiel vorlesen. Das ist jetzt noch vor dem 1. Samuel, das ist ein Buch in der Bibel, das kommt ziemlich weit vorne, das heißt Josua. Und da ist dieser Josua, das war ein relativ junger Kerl noch, der hat so ein riesen Volk übernommen, das Volk Israel, und war dann für die zuständig. Und Gott hat diesem jungen Mann ganz am Anfang so eine Zusage gemacht. Und zwar steht da mal drin, in diesem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 3, da sagt Gott zu Josua: jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich schon Mose versprochen habe, also dem, der vor ihm das Volk geleitet hat. Also der macht ihm da eine Zusage. Und dann kann man lesen, wie Leute ihr ganzes Leben auf diese eine Zusage von Gott bauen. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ein paar Kapitel später in diesem Buch, Josua 14, und ich lese mal den Vers 3, 14 Vers 3, da steht drin, Entschuldigung, den Vers 13. Und nun gib mir dieses Gebirge, sagt da einer, Kaleb hieß der, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter, das war ein anderes Volk, dort sind und große feste Städte. Und jetzt kommt dieses kleine Wörtchen. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Also er hat gesagt, Gott hat mir diese Zusage gemacht und ich baue mein ganzes Leben, alles baue ich da drauf, auf diese Zusage. Und vielleicht schenkt es ja Gott, dass wir das Land einnehmen. Also die Gewissheit durch die Zusage von Gott und auf der anderen Seite diese Unsicherheit. Aber ob Gott es genau jetzt erfüllt oder auch nicht, das weiß ich nicht. Das Schöne in dem Fall ist, dass man am Ende lesen kann, die haben das Land eingenommen und dann steht ganz groß drin, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Also da ist es gut gegangen, dass jemand dieses vielleicht ausgesprochen hat. Jetzt einmal in Bezug so auf uns Menschen, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht. Wenn du darüber nachdenkst, kennst du Zusagen von Gott so allgemein für uns Menschen? Und wenn ja, was für Zusagen kennst du? Und dann die Frage, wenn dir jetzt was einfällt, dann mal die Frage, baust du dein Leben auf diese Zusagen? Oder ist das Ganze einfach nur frommes Geschwätz, das man halt mal so gelernt hat? Kennst du die Bibel auswendig oder kennst du Gott? Denn das ist ein Riesenunterschied. Und ich will nur ganz kurz auf zwei Negativbeispiele eingehen, weil wir alle, vor allem die Leute, die in Gemeinden groß geworden sind, die regelmäßig in Gemeinden oder Kirchen gehen, wir stehen alle in der Gefahr, zu diesen Negativbeispielen in der Bibel zu gehören. Und deswegen erwähne ich die kurz, bevor ich auf die Positivbeispiele eingehe. Da gibt es zum Beispiel in 1. Samuel 3, gibt es einen Mann, der heißt Eli. Das war der hohe Priester, das war so der Mittler zwischen dem Volk und zwischen Gott damals. Also der, der eigentlich genau wissen sollte, worum geht's. Und dieser Mann, der wusste zwar Bescheid über Gott, aber der konnte nicht mal das Reden Gottes deuten für so einen jungen Kerl, der gefragt hat, wer spricht denn da gerade mit mir? Oder in 1. Samuel Kapitel 17, da geht's um einen Mann, der heißt Saul, das war ein König damals in Israel. Und da hat die so ein Riese angegriffen, die kennt jeder, der öfters in der Bibel liest, kennt die Geschichte vom David und vom Goliath. Und da war eben so ein Mann, der hieß Saul, der war der König damals. Und dieser Saul, der hatte Angst davor, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Goliath hieß der Riese. Das ganze Volk hatte auch Angst und dann kam so ein junger Teenager. Und deswegen freue ich mich, dass heute auch ein paar Jüngere dabei sind. Vielleicht bist du zu Hause, so Fisch zwischen, keine Ahnung, 12 und 18. Und dieser Junge hat gesagt, hey, ich kämpfe gegen den Riesen. Und das Interessante ist, dieser junge Kerl, dieser Teenager, der hat schon ganz viel mit Gott erlebt. Theologisch wusste der wahrscheinlich nicht so viel wie der König, aber der hat viel mit Gott erlebt und hat gesagt, deswegen kämpfe ich gegen den. Und dann sagt dieser König zu ihm Folgendes. Und Saul sagte zu David, das war der Teenager, geh hin, der Herr sei mit dir. Das klingt einmal super fromm. Aber ganz ehrlich, wenn der König den einen Satz, diese eine Zusage von Gott selber geglaubt hätte, dann wäre er selber hingegangen und hätte selber gekämpft. Und hätte nicht den Teenager gehen lassen. Aber da gibt es eben viele Beispiele in der Bibel. Es ist was ganz anderes, diese Zusagen, diese Zusprüche Gottes zu kennen, auswendig zu wissen. Aber das Leben drauf zu bauen, die Existenz drauf zu stellen, ist was ganz anderes. Aber dann gibt es ja auch diese Positivbeispiele. Und da will ich jetzt mal ein paar Kapitel vorgehen. Da geht es auch wieder um diesen Saul. Und wir wissen nicht genau, wie alt dieser Saul zu dem Zeitpunkt war. So ungefähr 30 Jahre alt, schätzt man, als der König wurde. Und dann war er 2 Jahre am Regieren. Und dann hat er 1000 Soldaten abbestellt. 2000 hat er mitgenommen. Und 1000 Soldaten hat er seinem Sohn zur Verfügung gestellt, an einem anderen Stützpunkt, könnte man sagen. Und der Sohn, das muss man mal überlegen. Also der Saul war zwischen 30 und maximal 35 Jahren und der Sohn, keine Ahnung wie alt der war, das steht da nicht drin, aber ganz sicher war er nicht älter als 20. Jetzt hat dem Sohn der Vater 1000 Soldaten zur Verfügung gegeben und hat gesagt, jetzt mach mal, verteidige mal das Land da. Gegen die Philister waren das, also anderes Volk. Und dann können wir lesen über diesen Jonathan, so hieß nämlich der Sohn von dem Saul. Das ist in Kapitel 13, Vers 3. Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der in Gibea war. Und die Philister hörten es und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Also der hat so einen Wachposten von diesen Feinden aufgemischt, hat er gewonnen. Und dann haben die ganzen Hebräer gesagt, also die ganzen Israeliten, ja, jetzt können wir endlich auf den Putz hauen und angreifen. Das Irre daran ist aber, dass der zwar gewonnen hat, dieser Jonathan, aber dann ist es alles ganz anders gekommen, als sie erwartet haben. Das ist kein Riesentriumphzug geworden. Ganz im Gegenteil, wenn du dieses Kapitel weiterliest, 1. Samuel Kapitel 13, da wurde eigentlich alles kontinuierlich schlechter. Die haben viele Fehler gemacht, die haben Gott aus dem Spiel rausgelassen. Und das Ende vom Lied war im Kapitel 13, dass kein einziger von dem ganzen Volk mehr erschwert hatte, außer der König selber und sein Sohn, der Jonathan. Also außer der 32-Jährige und sein Teenager-Sohn. Die zwei hatten noch erschwert. Und die haben dann versucht, ihr Land zu verteidigen. Die Philister, da steht es in der Bibel drin, die hatten 3000 Streitwagen, die hatten 6000 Gespanne und die hatten Fußvolk wie Sand am Meer. Also sie waren ihnen völlig überlegen, in jeglicher Hinsicht. Und das, was mich so fasziniert hat, ist, an dem Punkt hatten die total schwere und unsichere Zukunft vor sich. Und wenn du alle Prognosen anschaust, wie die Zukunft werden wird, dann kann keiner, der ein bisschen realistisch denkt, sagen, ja, wahrscheinlich wird alles besser nächstes Jahr. Da musst kein Pessimist sein, um das zu wissen. Keine Ahnung, wie es wird. Auf jeden Fall wird es unsicher, unsere Zukunft, das Jahr 2021. Aber auf dieser Grundlage will ich euch jetzt mal diese Geschichte vorlesen von diesem jungen Teenager. Und von dem können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Der steht im 1. Samuel Kapitel 14. Da steht drin, und es geschah eines Tages, dass Jonathan, also der Teenager, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der da drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Gell, wie die Teenager das halt so machen. Vater sagt mir mal nichts. Überspringe mal ein paar Verse, der Rest vom Volk, dem hat er auch nichts gesagt. Also der ist einfach alleine mit einem Schwert mit seinem Waffenträger so losmarschiert. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Und dann stehen da noch die Namen dran, wie die Felszacken hießen. Und dann können wir lesen, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, der seine Waffen trug. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu wirken. Also sagt er wieder, vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber ich weiß, dass es für Gott kein Problem ist, entweder durch Einzelne oder durch große Massen irgendwas zu bewirken. Dann lesen wir mal weiter. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Sieh, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Muss man sich mal vorstellen, sein Waffenträger war sicher kein Teenager, der war erwachsen. Der hatte mehr Erfahrung. Und der hat zu dem jungen Kerl gesagt, du, ich bin dabei. Und Jonathan sagte, sieh, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber sprechen, kommt herauf, also die Philister waren da oben, die waren da unten. Wenn sie aber sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, die Hebräer kommen aus ihren Löchern hervor, in denen sie sie versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf. So wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger tötete sie alle. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollten, erschraken. Und die Erde erbebte. Und dann steht ganz zum Schluss von diesem Abschnitt hier in der Bibel, und so entstand ein Schrecken Gottes. Der Jonathan hat gesagt, für Gott ist es kein Problem und vielleicht tut Gott da was. Einfach mal die Frage an dich. Oft meint man ja, dass man weiß, was Gott einem gezeigt hat oder gesagt hat. Aber mal ganz ehrlich, weißt du das wirklich? Meistens hat man das nicht schwarz auf weiß, was Gott einem zeigt. Die Frage ist, macht man es trotzdem? Wenn du in die Bibel reinschaust, gerade im Buch Samuel, da kommt einmal dieser Satz über den Samuel selber, das war der Prophet, also der Mann, der das Volk vor Gott vertreten hat. Über den steht drin, der wusste, was Gott gesagt hat. Und über alle anderen steht immer drin, die wussten es nicht genau. Da war das immer so ein Vielleicht. Und wenn du die ganze Bibel reinschaust, zum Beispiel 1. Samuel 9, Vers 5 und 6, steht auch so ein Vers wieder mit dem Wörtchen vielleicht. Oder in dem Buch Daniel, mal so mittendrin im Alten Testament, da stehen mal drei Männer vor so einem feindlichen König, der es in so einen Feuerofen reinwerfen will. Und wir kennen die Geschichte wahrscheinlich und wissen, ist ja alles gut ausgegangen. Aber was die letztendlich zu diesem feindlichen König gesagt haben, ist, vielleicht rettet Gott uns vor diesem Feuerofen. Vielleicht aber auch nicht, aber wir sagen dir eins, wir knien uns nicht vor dir nieder und beten dich an. Wir beten nur unseren Gott an. Wieder dieses vielleicht. Wenn du ins Neue Testament, den neuen Teil der Bibel reinschaust, da siehst du es auch, selbst die Leute, die direkt mit Jesus unterwegs waren, als Jesus weg waren, kam immer wieder dieses Wörtchen vielleicht. Da steht drin, die schlossen aus irgendwelchen Dingen, dass Gott sie gerufen hat, aber schwarz auf weiß hatten die das alles nicht. Und weißt du, es ist ganz normal, es nicht schwarz auf weiß zu haben, was Gottes individueller Wille für dein und für mein Leben ist. In Bezug auf Beruf, in Bezug auf Kindererziehung, in Bezug auf manche Situation im Alltag, in Bezug auf welche Schule du wählen sollst oder in Bezug auf welche Ausbildung du machen sollst. Und wenn du das für das Jahr 2021 erwartest, so eine klare schriftliche Offenbarung von Gott, dann wirst du wahrscheinlich sehr enttäuscht sein. Und das ist genau das, wo Glaube ins Spiel kommt, Vertrauen. Wenn du schwarz auf weiß hast, dann ist ja kein Problem mehr. Dann brauchst du keinen Glauben, kein Vertrauen auf Gott. Aber Vertrauen auf Gott heißt, es gibt eine Zusage oder er hat mir was aufs Herz gelegt und ich mache das und vielleicht macht Gott was draus. Aber wenn nicht, tue ich das trotzdem, weil ich weiß, es ist dran. Oder es steht in der Bibel. Da gibt es so einen Vers in Sprüche 16, Vers 3, ist einer meiner Lieblingsverse. Da steht drin, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Red mit Gott über alles und das, was der Gott in die Gedanken gibt, das tust. Und das ist schwierig oft zu sagen, ja, ich weiß genau, das ist das, was Gott von mir will. Und trotzdem ist es ein total zuversichtliches, vielleicht macht Gott da was raus. Jetzt, wenn man diesen Jonathan anschaut, dann muss man ganz ehrlich dazu sagen, das war Ausnahme. Das waren nicht alle von Israel, die genauso gelebt haben. Man könnte sagen, der Jonathan, das war so ein absoluter Visionär. Der hat ganz einfach gesagt, vielleicht wird Gott da was tun, weil für Gott ist kein Problem, irgendwas zu tun. Ein Visionär ist eine Person, die Musik von der Zukunft schon hört und heute in der Gegenwart danach schon tanzt. Das können sich manche Leute gar nicht vorstellen. Wir haben vor ein paar Tagen, meine Frau und ich, so einen Film angeschaut, aus den Südstaaten von der Harriet Tubman. Keine Ahnung, ob ihr den kennt, den Film. Der Weg in die Freiheit heißt es. Ist eine farbige Sklavin, die abgehauen ist und ganz allein es geschafft hat, sich durchzuschlagen, bis in einen anderen Bundesstaat, keine Ahnung wie viele Meilen. Und dort wurde sie dann aufgenommen und praktisch hat die Freiheit erlangt. Und diese Frau hat furchtbare Dinge erlebt, also ist eine wahre Geschichte, ist hingekommen in den anderen Bundesstaat und hat an diesen Offiziellen da, die ihr den Freiheitsschein ausgestellt haben, dann erzählt, dass Gott sie geleitet hat. Weil die ihr nicht geglaubt haben, dass sie es ganz alleine geschafft haben, vor allem als Frau. Und dann hat man so gesehen, wie derjenige, der auch Christ war, der auch an Gott geglaubt hat und die deswegen die Sklaven ja befreien wollten, wie der aufgeschrieben hat auf sein Dokument, wo er so ein bisschen über sie beschrieben hat, possible brain damage. Also wahrscheinlich hat sie irgendwie zu viel auf den Kopf gekriegt, die Frau. Und dann hat diese Frau zu ihm gesagt, diese Sklavin, und Gott hat ihr gezeigt, sie soll jetzt wieder zurückgehen und andere noch befreien. Als Frau. Und weißt du, alle haben sie für verrückt erklärt. Und die hat auch gesagt, vielleicht benutzt mich Gott dazu, andere in die Freiheit zu führen. Ich denke das so oft, wenn du irgendwelche inspirierenden Geschichten liest von Menschen, vor allem auch Biografien von Christen, die viel bewegt haben, die Gott groß benutzt hat, da war das ganz arg oft vielleicht. Die sind gegangen, weil sie gewusst haben, Gott will sie dort haben. Gott will, dass sie das oder das tun. Aber genau gewusst, wie das alles wird, hat von denen keiner. Und es ist so leicht, sich davon inspirieren zu lassen, zu sagen, ja, das waren Glaubenshelden. Aber glaub mir, denen ging es wahrscheinlich genau gleich wie dem Jonathan. Der hat gesagt, oh, hoffentlich geht es nicht schief. Wir haben gerade ein neues Projekt, das wir angefangen haben. Das soll wie so Plattform werden wie Google. Nur für christliche Dinge. Und das wollen wir so aufbauen, dass es auch dann funktioniert, wenn es das Internet mal nur noch für die Leute gibt, die halt die Inhalte haben, die freigestellt werden. Das ist ja bei Google schon ein paar Mal passiert, dass manche christliche Inhalte einfach rausgenommen wurden. Und deswegen haben wir gesagt, da gibt es ja schon Christen, die entwickeln das schon so ein Netz, dass man es dafür dann auch, dass es kompatibel sein muss, dass du es da drauf reinlassen kannst. Und ganz ehrlich, wenn ich das manchen erzähle, vielleicht auch dir heute Abend, da denkst du, völlig irre. Jetzt haben wir einen Businessplan dafür aufstellen müssen, weil dafür viele Finanzen brauchst. Und jetzt hat sich herausgestellt, um das überhaupt einmal umsetzen zu können, so eine Plattform in dem Ausmaß, braucht es einmal 90.000 Euro in Vorleistung. Das wird sich hoffentlich irgendwann mal rechnen, aber am Anfang. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auf der einen Seite eine tiefe innere Gewissheit, das ist das, was Gott will. Und ich bin da nicht allein, da sind noch viele andere mit dabei. Und auf der anderen Seite irgendwie eine große Unsicherheit. Und was, wenn das Ding floppt? Wie stehe ich dann da? Also selbst wenn sich jemand noch so sicher ist als Kind Gottes, gibt es keine Garantie dafür, dass das irgendwie ein Erfolg wird oder dass da alles glatt läuft. Weder beim Jonathan noch bei dir und bei mir im Leben. Aber weißt du, vielleicht bist du so ein Visionär, so wie der Jonathan. Und Gott hat dir irgendwas aufs Herz gelegt oder irgendwas zu dir gesagt, das sollst du umsetzen. Und da kann ich dir nur Mut machen, das Jahr 2021. Dann mach das wie der Jonathan. Mit dem vielleicht, dass Gott es vielleicht benutzt und vielleicht kommt es auch ganz anders, wie du gedacht hast. Aber geh vorwärts. Trau dich in Bezug auf das, was Gott dir gezeigt hat. Aber ich würde auch sagen, die meisten unter uns sind keine Jonathans, so von der Persönlichkeit her. Sondern eigentlich sind wir vielmehr sowieso Waffenträger. Und deswegen ist es so wichtig, da auch zu betonen, die sind genau gleich wichtig und gleichwertig, der Waffenträger. Ich will euch das nochmal vorlesen, was der Waffenträger zu dem Jonathan gesagt hat, nachdem er ihm diese verrückte Idee gebracht hat. Komm, wir gehen da mal hoch, vielleicht tut ja Gott was. Da sagt dieser Waffenträger, tu alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und dann sind sie losgeklettert. Und das Interessante ist, dass in der Bibel steht, mit Händen und Füßen. Das heißt, die hatten keine Hand frei zum Kämpfen. Das heißt, die mussten einfach da hochklettern auf Gedeih und Verderben, bis sie oben waren bei den Philistern. Und darauf hat er sich eingelassen, der Waffenträger. Es war einfach ein Unterstützer. In der anderen Bibelübersetzung steht drin, dass er zu ihm sagt, tu das, was dir auf dem Herzen liegt oder was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich bin dabei. Und ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, jeder Visionär, dem Gott große Dinge aufs Herz legt, der braucht Menschen, die unterstützen. Jeder Glaubensheld, könnte man sagen, der kämpft unglaublich viel mit Zweifeln, mit Anfechtungen, mit Hinterfragen. Stimmt das wirklich? Kommt das wirklich jetzt von Gott oder eben auch nicht? Und was glaubst du, wie ihn so ein Satz beflügelt? Wenn ein Mensch sagt, weißt du was, tut es, was Gott da aufs Herz gelegt hat. Ich bin dabei. Ich zieh mit. Der Friedrich von Bodelschwing, der hat es immer gesagt, der Christus im Bruder ist größer als der Christus in dir. Also das, was dir ein anderer zuspricht, ist oft größer und gewichtiger als das, was dir Christus selber so aufs Herz legt und zeigt, wenn dich jemand da bestätigt da drin. Und ich kann euch das nur aus eigener Erfahrung sagen, hey. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir damals in Österreich die Getaway Days angefangen haben. Und dann haben wir gemerkt, wir brauchen dort einen Materialschuppen. Und dann sind wir auf diesen alten Bauernhof hingegangen, wo so ein total zusammengefallener Schuppen war. Und ich bin da vorbeigekommen und ich habe gewusst, das ist der Ort, wo der Materialschuppen hin muss. Und ich habe mit dem Bauer geredet, der hat gesagt, okay, können wir machen. Und da habe ich einen Mitarbeiter mitgenommen und habe gesagt, schau, da stellen wir den hin. Das wird der Materialschuppen. Und hat nur gesagt, du bist ja verrückt. Und heute steht tatsächlich ein Schuppen dort. Mit 60.000 Euro Material drin. Und weißt du warum? Nicht wegen mir. Wegen vielen Menschen, die solche Waffenträger waren. Viele von euch haben das unterstützt. Das, was Gott aufs Herz gelegt hat. Und das ist draus geworden. Oder wie als Familie. Ich kann euch gar nicht sagen, euch zu Hause sehe ich jetzt nicht, aber vielen von euch, die ihr hier sitzt, kann ich sagen, wenn ihr nicht solche treuen, wertvollen Waffenträger wärt, wäre es unmöglich, das alles umzusetzen, was Gott uns aufs Herz legt. Und deswegen, das ist nicht, ich bin nur Unterstützer, irgendwo hinten dran. Nee. Falls du so ein Waffenträger bist, dann kann ich dir nur Mut machen. Hey, sei von ganzem Herzen Waffenträger im Jahr 2021. Ohne dich hat kein Glaubensheld irgendeine Chance, das umzusetzen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Am Anfang von meinem Christsein, vor 20 Jahren, da hat zu mir ein alter Mann gesagt, du musst dir überlegen, ob du Lokomotive oder Waggon sein willst. Und ich habe gleich gewusst, was er gesagt hat. Ich habe gleich gewusst, ich bin eine Lokomotive. Aber Lokomotive alleine ist auch ziemlich traurig. Ein Zug ist nur dann, wenn er viele Waggons hat. Und deswegen ist einfach die Frage, was bist? Lokomotive oder Waggon? Ist ganz egal. Gehört zusammen. Genauso wie der Jonathan und den Waffenträger. Und das Resultat von der Geschichte war, da kann man so lesen, das habe ich vorher gesagt, so entstand ein Schrecken Gottes. Die haben alle gemerkt, boah, das muss Gott gewesen sein, was da passiert ist. Das ist nicht menschlich erklärbar. Und dann kannst du auch weiterlesen, dass sie einen Teil von dem Krieg gewonnen haben damals. 2021 steht vor der Türe. Und ich will dich dazu ermutigen, don't be a maybe, wie die Marlboro-Werbung mal so schön gesagt hat, in Bezug auf, ich lebe unverbindlich. Ich sage weder ja noch nein, ich halte mir alles offen. Sonst drehst du dich nur im Kreis, auch 2021. Und von den Leuten gibt es genug auf unserem Planeten. Aber ich will dich ermutigen dazu, be a maybe. Gebrauche das vielleicht, wenn Gott dir was aufs Herz legt. Wenn er Dinge dir zugesagt hat, so wie dem Jonathan. Red mit Gott drüber. Und wenn du eine Gewissheit hast, es kommt von Gott, dann geh vorwärts im Vertrauen auf ihn. So verrückt es manchmal ist. Und weißt du was, das soll unser normaler Alltag sein. Das heißt, im Glauben zu leben. An Jesus zu glauben heißt nicht, dass man einmal die Woche in eine Gemeinde geht oder jeden Tag einmal in der Bibel liest oder sonst irgendwas. Sondern dass man sein ganzes Leben auf das baut, was Jesus einem zuspricht. Hier in der Bibel und individuell ins Herz. Vielleicht legt dir Gott zum Beispiel aufs Herz, du sollst irgendjemand von Jesus erzählen. Dann sag, ja, Jesus hat mir's aufs Herz gelegt, ich mache das jetzt. Vielleicht benutzt Gott ja dazu, dass er sich dem Menschen offenbart. Vielleicht auch nicht, das weiß nicht. Das weiß keiner von uns, was Gott daraus macht. Oder sei so ein Waffenträger, der Visionäre dabei unterstützt, Reich Gottes zu bauen. 2021. Das, was einmal sicher ist, Gott will dich genauso gebrauchen, wie du bist. Egal, wie die Umstände sind. Keiner von uns hat einen großen Einfluss auf die Umstände 2021. Aber was ich dir zusprechen kann, ist, wenn du Kind Gottes bist, will Gott dich genauso gebrauchen, wie du bist. Als Kind Gottes ist man nicht immer sicher. Aber in Jesus hat man ewige Gewissheit. Und das ist ein großer Unterschied. In Johannes 1, Vers 12, da sagt Jesus mal, so viele Jesus ihn aber aufnahmen oder auf ihn vertrauten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und weißt du, das ist das einzige Recht 2021, das kein Mensch antasten kann. Und deswegen will ich dich einfach fragen heute Abend, hast du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Weil jedes andere Recht, das du meinst zu haben, kann dir irgendwie von irgendjemand entzogen werden. Das geht ganz schnell. Aber wenn Gott dir ein Recht zuspricht und sagt, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann bist du Kind Gottes. Das kann dir niemand nehmen. Weder im Jahr 2021, noch in der Zukunft, noch bei deinem körperlichen Tod. Denn das ist ein von Gott geschenktes Recht. Und mit dieser Sicherheit oder mit dieser Gewissheit kannst du trotz vieler Unsicherheiten in Bezug auf die Umstände mutig vorwärts gehen. Und vielleicht tut Gott Großes durch dich und durch mich im Jahr 2021. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, das ist so inspirierend, wenn man die Bibel liest und sieht, es waren stinknormale Menschen wie wir. Die hatten genauso ihre Ängste, ihre Zweifel, ihre Sorgen, ihre Nöte. Manche haben viel fromm dahergeschwätzt. Und viele haben auch das, was du ihnen zugesprochen hast, ernst genommen und gesagt, vielleicht hat Gott da was vor. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so unterschiedlich gemacht hast, aber dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit gegenseitig ergänzen können. Und dass letztendlich nur das große Ganze zu dem führt, was du vorhast in dieser Welt. Jesus, ich will für jeden beten, der so ein Jonathan ist. Ich will beten dafür, Herr, dass du ihm oder ihr immer wieder tiefe innere Gewissheit schenkst, Zuspruch schenkst und dann dieses vielleicht, bumm, ich zieh's durch. Vielleicht hat ja Gott was vor. Und Jesus, für alle, die eher so Waffenträger sind, da will ich einfach beten, Herr, dass sie diese Treue über die Jahre beibehalten und diese Jonathans unterstützen, in dem, was du ihnen aufs Herz legst. Danke dafür, dass du 2021 kennst und dass wir deswegen mutig vorwärts gehen können. Danke dafür, dass du in uns wirkst, durch uns wirkst und oft auch trotz uns wirkst und dass du mit deinen Plänen immer zum Ziel kommst. Amen.